Ja, ich möchte gerade den Predigttext lesen. 2. Mose 12, ich lese Vers 21 bis 28 und dann Verse 41 bis 42. 2. Mose 12, 21 bis 28 und 41 bis 42. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Dann rief Mose die 7 Oberhäupter der Israeliten und befahl: Geht los, sucht euch je nach der Größe eurer Familie eines oder mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als Passaopfer. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Büschel Isop hinein und streicht das Blut an den obersten Balken und an die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum nächsten Morgen darf niemand von euch sein Haus verlassen. Wenn der Herr durchs Land geht, um die Ägypter zu töten und das Blut an den Pfosten und Balken sieht, wird er an diesen Türen vorübergehen. Er wird dem Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Haltet euch für immer an den Brauch dieses Festes. Er gilt für euch und alle eure Nachkommen. Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr versprochen hat, sollt ihr auch dort diesen Brauch bewahren. Eure Kinder werden euch einst fragen, was dieses Fest bedeutet. Dann erklärt ihnen: Dies ist das Passaopfer, das wir dem Herrn darbringen. Denn als er damals die Ägypter tötete, ging er an unseren Häusern vorüber und verschonte uns. Da warfen sich die Israeliten nieder und beteten Gott an. Dann gingen sie alle nach Hause und bereiteten alles vor, wie der Herr es ihnen durch Mose und Aaron befohlen hatte. Und jetzt der Sprung zum Vers 41, wo es heisst vom Auszug: Auf den Tag genau nach 430 Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum Volk Gottes gehörten, aus Ägypten fort. In dieser Nacht hielt der Herr selbst Wache, um sein Volk sicher aus Ägypten herauszuführen. Darum sollen alle kommenden Generationen der Israeliten in der Passanacht dem Herrn zur Ehre wachen. Wort Gottes aus 2. Mose. Ja, es ist ein krasser Bibeltext, den wir hier gehört haben. Und mit dem starten wir also in die neue Predigtserie. Wir werden bis Ende Jahr mit dem Volk Israel den Auszug aus Ägypten miterleben, hautnah. Und werden sehen, was nach dem Auszug alles kommt. Aber Dinge hat es vorher schon gesagt, es ist nicht einfach eine gebige Ferienreise, die wir hier machen, sondern es ist eine Reise von den Extremen. Immer wieder sind die Israeliten hin und her gerissen zwischen zwei Sachen. Vielleicht habt ihr es auf dem Flyer gesehen. Da ist auf der einen Seite Chaos und Ordnung. Sie sind hin und her gerissen zwischen planlos und Berufung, zwischen Furcht und Freude und heute jetzt eben zwischen Sklaverei und Freiheit. Und so steigen wir ein, das 12. Kapitel, ein gewaltiges Kapitel haben wir vor uns mit 3 Hauptsachen. Zuerst einmal das 10. Strafgericht, die Tötung der Erstgeburt der Ägypter. Dann haben wir das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brot. Und dann haben wir den Auszug. 3 Sachen. Wir werden vor allem die ersten 2 in der Predigt anschauen, die Tötung der Erstgeburt und das Passafest. Und ich möchte zum Anfang dieser Predigt mit uns beten. Jesus Christus, da sind wir und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns hilfst, mehr zu verstehen von dir, mehr zu erfahren. Brauch du mich als Werkzeug, rede durch mich und mach du all unsere Herzen und Ohren auf. Dir zur Ehre. Amen. Wir gehen gerade zu der Tötung der Erstgeburt. Es ist ein schockierender Text, den wir heute hier vor uns haben. Gott selber kommt als Richter. Er kommt als Richter, wo der erstgeborene Sohn und das erstgeborene Tier der Ägypter tötet. Eine schockierende Tat. Aber es ist ganz wichtig, es ist keine überraschende Tat. Und so haben wir zum Anfang dieser Predigt ein bisschen zurückgehen vor unseren Text, ins Kapitel 4. Dort nämlich tut Gott am Pharao all das, was wir im Kapitel 12 davon lesen, schon vorankündigen. Gott hat dem Pharao gesagt, das Gericht wird kommen. Es wird kommen, wenn du dich weiterhin weigerst, auf meine Warnung einzugehen, wenn du dich weiterhin weigerst, die Israeliten zu ziehen. wenn du dich weigerst, aufzuhören mit dieser Unterdrückung der Israeliten. Ja, und die Antwort vom Pharao, die ist ganz klar von Anfang an, niemals. Niemals, sagt er zu Gott, wird ich die Israeliten ziehen. Und dann lässt er als Antwort sogar die Israeliten noch mehr unterdrücken als vorher. Gott anbeten und als Richter anerkennen. Niemals, sagt der Pharao. Vielmehr sieht er sich selber als Gott von den Ägyptern. Er lässt sich sogar selber von den Ägyptern anbeten. Ja, und die meisten von euch, die wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte nachher weitergeht. Gott sendet 9 Plagen. Und immer wieder schickt er dazwischen den Mose zum Pharao und bittet ihn umzukehren, endlich zu sehen, wer der Gott ist. Immer wieder gibt Gott dem Pharao eine Chance. Und immer mehr tut der Pharao sein Herz verschliessen. Und sagt, auf keinen Fall will ich einen Gott, der stärker und höher ist als ich selber. Und auf keinen Fall will er Gott als Richter ernst nehmen. Er hört zwar das Wort von Gott, aber dass Gott wirklich ernst machen wird, das glaubt er nicht. Wenn wir den Pharao so anschauen, ein bisschen zurücktreten, kann man sagen, der Typ ist eigentlich fast modern. Modern in dem Sinn, dass er so reagiert, wie die meisten Leute heute reagieren. Auf keinen Fall, wenn nämlich so viele Leute heute einen von einem Gott etwas wissen, das in ihrem Leben etwas zu bestimmen hat, das höher ist als sie. Und auf keinen Fall, wenn so viele Leute heute einen Gott anerkennen, der richtet. Sie sagen dann so, ja, das ist irgendwie absurd und rückständig. Wenn du in einen normalen Buchladen hier in Zürich gehst, dann wirst du einen ganzen Haufen Bücher finden, was irgendwie darum geht, du bist so gut, du musst einfach an dich glauben. Glaube an dich, nimm dich ernst. Aber du wirst niemals einen Titel finden, der irgendwie so ist, anerkannter Richter von deinem Leben und steht zu deinen Verfehlungen. Das wollen wir nicht, oder? Gott als Richter ist absolut unpopulär heute. Und es ist nicht nur heute, es war gestern so. Und es war sogar vor 3000 Jahren, vor über 3000 Jahren beim Pharao so. Ja, Gott als Richter, leider ist es sogar in unseren Kirchen unpopulär geworden. Vielleicht stimmt es, dass man Gehorsam und Sünde und Hölle und Gericht eine Zeit lang überbetont hat. Aber wir sind im Moment wie auf der anderen Seite vom Extrem angekommen. Und man hört schon fast nicht mehr über diese Sachen. Ich mag mich erinnern an einen Abend mit Jugendlichen, wo man ja so etwa hat als Jugendarbeiterin, wo wir zusammengehockt sind, Bibel gelesen haben, austauscht haben, gebetet haben. Und dann kommt eine von den Jugendlichen so eigentlich aus dem Nichts aus und sagt, Hanna, glauben wir eigentlich auch, dass Gott richtet? Und ich bin ehrlich gesagt fast aus allen Wolken gefallen. Da ist jemand, der seit Jahren in unsere Gottesdienste, in unsere Gemeinde kommt und sie hat noch nie etwas gehört von dem Richter. Kommen wir zurück zum Pharao. Warum will der Pharao Gott als Richter nicht anerkennen? Auch da können wir sagen, es ist gleich damals wie heute. Die Antwort ist eigentlich einfach. Der Pharao will Gott nicht anerkennen, weil er dann etwas ändern müsste. Es würde ihn etwas kosten. Bei ihm ist es ganz klar, was es kosten würde. Er müsste sich anwenden von der Sklaverei, die Israeliten ziehen und aufhören mit der grausamen Versklavung vom Volk von Gott. Ja, und was ist die Antwort auf die Reaktion vom Pharao? Die Antwort von Gott ist, er selber stellt sich auf die Seite der Unterdrückten. Er stellt sich auf die Seite der Opfer, der Versklavten und er kündigt dem Pharao an, wenn du Pharao und dein Volk nicht werden umkehren, dann wird dich richten. Ja, und dann kommt eben die Sache mit der Tötung der Erstgeburt. Eine blutige Sache. Und es schockiert uns vielleicht, dass Gott so krass reagiert. Um diese Sache verstehen zu können, müssen wir ein Blut, ein Motiv in dem Sinne von Blut noch ein bisschen näher nachgehen, um die ganze Sache zu verstehen. Wir machen den Sprung zurück ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 4 vom ersten Buch Mose. Da lesen wir von einer grausamen Sache. Der Kain, der seinen Bruder Abel ermordet. Und dann sagt Gott etwas zum Kain. Das möchten wir lesen. Er sagt zu ihm, das Blut vom ermordeten Abel, vom Opfer, das sich nicht mehr wehren kann, weil sie ja gestorben ist. Er sagt, das Blut von ihm, es schreit zum Himmel. Es schreit zu mir von der Erde. Gott sagt, ich bin nicht neutral und sage, es ist egal. Ich bin nicht neutral und sage, ja, soll doch der Stärkere gewinnen. Nein, er ergreift Partei fürs Opfer. Und so sagt Gott auch ein paar Kapitel später in der Noah-Geschichte, wenn Menschenblut, das Zeichen vom Leben, vergossen wird, kann ich es nicht ungesühnt lassen, weil es ist so wertvoll. Vielleicht mag es uns schockieren, aber wir müssen uns der Sache bewusst sein. Gott ist nicht irgendwie ein blutrünstiger Gott und verlangt Opfer, weil es ihm irgendwie gefällt. Nein, es ist genau das Gegenteil. Gott, weil Gott liebt, kann er das Opfer, das Blut vom Opfer nicht einfach unvergessen lassen. Weil Gott liebt, kann er das Blut vom Opfer nicht einfach vergessen. Es ist doch bei uns heute so anders. Da gibt es irgendeine schreckliche Tat und dann denken wir, wenn es genug nahe ist, so vielleicht 2-3 Tage, 2-3 Wochen in den Medien dran und dann ist die Sache passé. So anders ist Gott. Er stellt sich auf die Seite vom Opfer und er wird ganz sicher, wenn er zurückkommt, unschuldig vergossenes Blut richten. Ja, und das, was da in Ägypten passiert, das ist eigentlich einfach wie eine Vorwegnahme von dem Gericht, das noch vor uns liegt. Es ist seither für alle von uns sichtbar. Als Warnung und als Erinnerung. Aber warum genau richtet denn Gott die erste Geburt? Es ist wieder so etwas, was uns als moderne Westeuropäer ein bisschen fremd ist. Darum wollen wir dem nachgehen. Wir heute, hier, wir denken individualistisch. Wir sehen zuerst den einzelnen Mensch an sich, oder? Dann gehst du auf die Straße und fragst jemanden, wer bist du? Dann erzählt er dir, was er schafft. Er erzählt dir, was er gerne macht, wo er wohnt, was ihm wichtig ist. So richtig typisch individualistisch. Und darum hoffen wir da auch, dass es mir gut geht, dass ich genug habe und dass ich glücklich bin. Altorientalisches Denken ist aber ganz anders. Und übrigens auch das Denken der meisten Kulturen heute noch auf dieser Welt. Da denkt man, da sehen wir die anderen Legomäntli, kollektivistisch sagt man dem. Der einzelne Mensch wird als Teil der Familie, von seinem Umfeld gesehen. Die Identität hier vom Einzelnen ist zuerst mal ein Teil der Familie zu sein. Also du bist Teil der Familie so und so, du gehörst zu dieser Gruppe. Deine Identität ist unzertrennbar mit der von deiner Familie und von deinem Umfeld verhängt. Und darum hoffst du auch, dass es deiner Familie gut geht, dass deine Familie genug hat und dass deine Familie glücklich ist. Und wenn du auf die Straße gehst, dann fragst du das erste Mal, wie geht es deiner Familie? Wer ist dein Vater, dein Onkel, dass man dich wie einschätzen kann und deine Identität kennenlernen kann? Also ganz einfach, individualistisch, der einzelne Mensch wird zuerst angeschaut, kollektivistisch. Der einzelne Mensch wird als Teil gesehen von der Familie, vom Umfeld, von etwas Größerem. Und die Sache, die zeigt sich jetzt natürlich auch in Sachen wie Schuld und Unrecht. Individualistisch mir heute, wenn mein Bruder irgendetwas verbockt, irgendetwas wirklich Schlechtes macht, dann schaue ich es an und denke, das ist deine Sache. Ich meine, klar, ich habe ihn gerne und so, aber die Handlungen von ihm, das ist seine Sache. Ganz anders ist es kollektivistisch. Da gehört man zusammen und da haftet man auch füreinander. Wenn der Bruder etwas macht, dann ist klar, das betrifft die ganze Familie. Weil man gehört zusammen, man ist füreinander verantwortlich. Und nochmal etwas kommt dazu bei dieser Erstgeburtssache, die wir mit im Hinterkopf haben. Die Hoffnung von jeder Familie liegt auf dem Erstgeborenen. Der nämlich hat den Auftrag, die Familie weiterzuführen, ihren Bestand zu geben. Und so steht er wie für die ganze Familie. Er ist zwar ein Teil, aber er steht für die ganze Familie. Für uns heute ist es fast schwierig, ein Beispiel zu finden, wo wir das auch noch ein bisschen haben in unserer Kultur. Aber wenn zum Beispiel ein Manager kommt, dann steht er wie für seine ganze Firma. Oder wenn der Pastor von dort und dort kommt, dann steht er manchmal wie für seine ganze Gemeinde. Oder der Cancellara, der vor ein paar Wochen in Olympia Gold hat gewonnen im Zeitfahren. Sagen wir ja, die Schweiz hat gewonnen, oder? Dabei sind wir sicher nicht dort gewesen, sondern ein einziger hat für uns alle gewonnen. Oder auch, wenn ich sage, ich habe mit jemandem unter vier Augen etwas besprochen, dann ist es für uns unklar, dass nicht nur einfach die vier Augen dort waren, sondern auch noch zwei ganze Menschen. Genauso ist es mit dem Erstgeborenen. Er steht für die ganze Familie, für sein ganzes Umfeld. Und das ist damals absolut grundlegend. Darum ist auch klar, wenn der Erstgeborene etwas trifft, dann trifft es alle. Ich kann fast sagen, es ist wie bei einem Stromnetz. Wenn man da den Stecker rauszieht, dann ist nicht nur einfach irgendein kleiner Teil betroffen, sondern dann betrifft das ganze System. Was den Erstgeborenen betrifft, das betrifft alle. Und darum ist jedem Ägypter absolut klar, dass wenn Gott sagt, wenn die Ägypter nicht werden umkehren und er den Erstgeborenen wird töten, dann ist jedem Ägypter in dem Moment klar, das heisst, wir alle sind schuldig. Und genau darum sagen die Ägypter dann auch, nachdem Gott das Gericht gebracht hat, verlassen sie sofort das ganze Land, sonst müssen wir alle sterben. Ja, es ist eine knallharte Botschaft, die Gott dem Pharao und den Ägyptern da gibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, auch Gott lässt dem Pharao und den Ägyptern die Wahl zwischen Sklaverei und zwischen Freiheit. Sklaverei ist, weiterhin sich selber als Gott zu sehen, so wie der Pharao, oder fremden Götzen nachzurennen und nicht umzukehren und darum zu sterben. Und Freiheit ist, auf Gottes Androhung zu hören, sie ernst nehmen und umzukehren. Und wir dürfen nicht vergessen, es hat ganz viel, es steht im Text, ganz viele Nicht-Israeliten, die mit dem Volk ausziehen, die die Freiheit haben gewählt. Und jetzt gehen wir weiter zum Passafest. Wir haben bis jetzt ja vor allem die Ägypter so im Blick gehabt. Und jetzt wollen wir auf die Israeliten schauen. Was Gott ihnen nämlich anordnet, das ist so ganz anders als das, was wir uns vielleicht würden ausdenken. Gott gibt ihnen zuallererst mal ein Fest. Und bevor er ihnen das Fest erklärt, sagt er, das Fest, das jetzt kommt, ist so wichtig, dass ihr euren ganzen Jahreskalender danach richten sollt. Also wie man jetzt bei uns würde sagen, 1. August, da fängt das Jahr an, weil das ist so eine wichtige Sache. Bevor die Israeliten wissen, was jetzt kommt, gibt Gott wie ein fettes Ausrufezeichen und sagt, das dürft ihr nie mehr vergessen. Das sollt ihr tief in euer Herz aufnehmen. Und wir haben es vorher gehört im Bibeltext, was dann passiert ist, in dieser Nacht vor dem Auszug. Die Israeliten sind zusammengekommen. Gemeinsam haben sie ein Lamm, ein Tier ausgesucht, haben es geschlachtet, das Blut aufgefangen, eure Türpfosten geschmiert. Und weil Gott das Blut hat gesehen, ist er in dieser Nacht vorbeigegangen, hat sie verschont. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Verschonen wird ich euch, sagt Gott. Weil das Blut vom Lamm an den Türpfosten ist, wird ich euch verschonen. Jetzt müsst ihr euch die Szene wie versuchen, plastisch vor Augen zu führen. Da sind die Israeliten also versammelt als ganze Familie. Das geschlachtete Lamm liegt da. Und in dem Moment weiss jeder Erstgeborene, nur weil das geschlachtete Lamm da liegt, habe ich nicht sterben. Und die ganze Familie weiss, nur weil das geschlachtete Lamm da ist, hat unsere Erstgeburt nicht sterben. Auch wir, und das wird den Israeliten in dem Moment klar, auch wir sind alle schuldig. Auch wir hätten alle den Tod verdient. Es ist keine einfache Kost, wo den Israeliten mit dem Fest vor Augen geführt wird. Ihr seid alle schuldig. Jetzt müssen wir uns bewusst werden, die Israeliten sind die, die jahrelang, jahrzehntelang unterdrückt worden sind, schlecht behandelt worden sind, sich gesehnt haben nach dieser Freiheit. Und Gott sagt ihnen, und ihr seid genauso schuldig wie eure Unterdrücker. Das ist das Urteil von Gott, sichtbar vor den Israeliten vor Augen geführt. Sie, das von Gott auserwählte Volk, sind genauso schuldig wie die Ägypter, wo die Schuld so offensichtlich ist. Aber durch das Blut vom Lamm sind sie verschont worden. Das Urteil ist krass. Aber es gilt auch für uns heute. Auch wir sind schuldig, weil wir Gott nicht so geliebt haben, wie es unser Auftrag war. Und unser Nächster nicht wie uns selber. Ja, das ist deftige Post. Deftige Post, wo Gott seinem Volk als Grundlage mit auf den Weg gibt. Nie sollen sie vergessen, dass es das Blut vom Lamm ist, das sie verschont hat. Nur das Blut vom Lamm. Und wir haben es gelesen, Gott ordnet dann an, dass sie das Fest auch in Zukunft weiterhin feiern sollen. Und er gibt ihnen eine Anweisung, was da so dazugehört. Da wollen wir gerade ein bisschen reinschauen. Die bitteren Kräuter gehören dazu. Stellt euch vor, ihr hättet so eine grusige Masse von irgendwelchen bitteren Kräutern im Mund. Dann denkst du euch, wer das möchte am liebsten möglichst schnell wieder loswerden, oder? Und genau um diese Sache geht es. Niemals sollen die Israeliten nämlich vergessen, wie bitter ihre Sklaverei war. Sie sollen es wie wortwörtlich an ihrem Leib spüren, dass diese Sache bitter ist. Und dass sie das möglichst sollen, dass sie das nicht mehr wollen. Es ist schon eine krasse Sache. Gott gibt den Israeliten den Auftrag, sich immer wieder an etwas Schreckliches zu erinnern, an die Sklaverei. Und wir fragen uns vielleicht, warum tut Gott so etwas anordnen? Er ordnet es an, und wir werden es im Verlauf der Predigtreihe noch sehen, zu schnell vergisst das Volk, wie schlecht es ihnen unter dem Pharao ist gegangen. Und es passiert sogar, dass sie aus der Freiheit zurückwenden in die Sklaverei. Wir sagen, sind die gepickt? Das geht doch nicht. Unfassbar. Unfassbar, ja. Aber wir handeln manchmal genau gleich dumm. Beispiel Versöhnung. Gott möchte, dass wir Beziehungen in Freiheit, in Versöhnung, dass wir die Freiheit von versöhnten Beziehungen leben. Und er hat teuer dafür gezahlt. Und was machen wir? So oft bleiben wir zurück in der Sklaverei. Wir weigern uns, anderen Vergebung zu schenken oder um Vergebung zu bitten. Weil es gerade im Moment angenehmer ist. Und weil wir uns lieber ein bisschen zurückziehen und die Augen verschliessen vor Sünde und Zerbruch. Aber so viel besser wäre es, wie würden die bitteren Kräuter schmecken. Wir würden die Sünde benennen, sehen Sünde versklavt und uns umdrehen zu Gott und uns aufmachen, mit Gottes Hilfe für die Versöhnung zu kämpfen. Ja, und da sind wir schon bei der zweiten Sache vom Passafest. Die Israeliten bekommen den Auftrag, das Fest in einer besonderen Haltung zu feiern. Sie sollen es nämlich in der Hast vom Aufbruch von damals machen. Jedes Mal, wenn die Israeliten das Passafest gefeiert haben, haben sie sich wie in die Situation von damals hineinversetzt. Das heisst, sie haben die Sandalen angezogen. Wir Schweizer wollen Wanderschuhe nehmen, darum habe ich da so ein Anpassbild genommen. Sie sollen den Wanderstab nehmen und sie sollen das Passalamm in Hast, in Eile einnehmen. Das heisst, sie sind von Kopf bis Fuß damals im Geschehen drin, mitten drin. Sie werden wie Teil davon. Es ist also viel mehr als nur ein Erinnern, wie es damals war, sondern es ist ein selber Teil davon werden. Selber bereit sein, in die Freiheit, die Gott möchte schenken, mit auszuziehen. Und genau das ist auch die Aufgabe von uns heute. Gott möchte, dass wir in sein Ebenbild verändert werden. Er möchte, dass wir immer mehr das widerspiegelt, wie er es gemeint hat. Und Ich glaube, es ist klar, wir alle haben hier Baustellen, wo Gott Veränderung und Freiheit möchte schenken. Und wir sind aufgefordert, dort immer wieder unsere Sandalen anzuziehen, unseren Wanderstock zu nehmen und bereit sein zu gehen. Das kann ganz verschiedene Sachen heissen. Für den einen vielleicht bereit sein, mit einem Arbeitskollegen über Jesus zu reden. Das kann heissen, den Schritt in die Seelsorge zu wagen, vielleicht mal alle Aktivitäten niederzulegen und Jesus die Wunde zu bringen und zu sagen, ich bin bereit, dass du heilst. Und es kann auch heissen, die Bibel zu nehmen, zu lesen und auch das ernst zu nehmen, was vielleicht steinig und anstrengend ist. Ja, und dann kommt noch der Höhepunkt vom Passafest, das Lamm. Die wahre Geschichte, die wir hier lesen, am Anfang der Bibel, ist einfach ein Teil vom grösseren Plan von Gott. Und so dürfen wir es auch lesen und verstehen. Das Lamm selber, das Blut vom Tier, das kann selber noch keine Vergebung bringen, das kann nicht sühnen. Es ist ein Hinweis auf jemanden, der noch kommt. Aus der Sicht von damals. Das, was da passiert, was wir hier angeschaut haben, das ist wie ein Schatten, das ist wie eine Vorskizze von jemandem, der noch kommt. Und wenn wir das Johannesevangelium aufschlagen, dann sehen wir, wie Johannes der Täufer, wo Jesus zu ihm kommt, ruft, das ist das Lamm von Gott. Das sagt er über Jesus. Das Lamm von Gott. Das ist es, was dann auch 3 Jahre nach der Taufe von Johannes mit seinen Jüngern das Passafest feiert. Und ich möchte euch den Text aus dem Lukas 22 gerade vorlesen. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, es ist Lukas 22, Vers 14, folgende. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Jesus feiert also mit seinen Jüngern das Passafest und dann nimmt er das Brot und dann nimmt den Wein Teil von dem Fest und er bezieht es auf sich selber. Er gibt am Passafest eine neue Bedeutung, beziehungsweise er erklärt, für was es eigentlich steht. Er sagt, das Passafest ist wie eine Vordeutung auf mich. Wir werden erahnen, was es heisst. Aber die Jünger damals, für sie hat das eigentlich nur ein Fragezeichen ausgelöst. Sie haben keine Ahnung gehabt, an dem Abend vor der Kreuzigung, dass Jesus Christus, ihr Meister, qualvoll hingerichtet wird sein. Und sie haben noch nicht verstanden, was der Paulus im Korintherbrief schreibt. Christus ist unser Passalam. Aber das, was am Passafest und am Abendmahl gefeiert wird, das führt uns direkt vom Kreuz von Jesus, von Golgatha, wo wir so plastisch vor Augen sehen, wie sonst nie nicht. Dass Gott, ja, dass er Richter ist und dass er Schuld nicht ungestraft lassen kann. Darum schickt er seinen eigenen, erstgeborenen Sohn ans Kreuz. Aber wir sehen auch Gottes unglaubliche Liebe für uns Menschen, die so gross ist, dass er eben seinen erstgeborenen Sohn schickt, dass er stirbt an unserer Stelle. Das gilt auch für uns. Christus ist als Passahlamm geopfert worden, ist hingegeben worden. Es gibt ganz viele Details, die schon auf das herweisen. Zum Beispiel, dass Jesus wie am Passahlamm kein Knochen gebrochen wurde. Aber anders als Passahlamm bleibt er nicht liegen im Grab, bleibt nicht tot. Nein, er steht auf, lieblich und wahrhaftig am dritten Tag. Und spannend ist seine Auferstehung, und darum feiern wir heute Gottesdienst und nicht gestern. Seine Auferstehung ist am ersten Wochentag. Etwas ganz Neues bricht an. Gottes neue Welt. Jesus aufersteht als Erstgeborene. Der Paulus nennt es im 1. Korintherbrief den Erstling. Und alle, die zu ihm gehören, dürfen mit ihm auferstehen und das, was er für uns gemacht hat, in das hineingehen. In dieser Hoffnung dürfen wir leben. Jesus stirbt, damit du leben kannst. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und du kannst mit ihm aus der Sklaverei von der Sünde in die Freiheit ausziehen. Die Freiheit von der Auferstehung. Was für eine Gnade. Ja, wir sind schon fast am Ende dieser Predigt angelangt. Und es wird vielleicht die einen unter euch geben, die sagen, eine Sache ist jetzt viel, viel, viel zu kurz gekommen, der Auszug. Und es stimmt. Im Alten Testament gibt es über 100 Bezüge zum Auszug. Der Auszug ist unglaublich wichtig. Aber weil ihr vielleicht nicht stundenlang zuhören wollt, habe ich gedacht, dann ich diese Sache an meinen Professor delegieren. Darum kommt er am Mittwoch, am 7. September, um 7:30 ist es, da zum Seminar. Aber herzliche Einladung dazu. Jetzt möchte ich beten. Und nachher werden wir zusammen das Abendmahl feiern. Jesus Christus, was für eine unglaubliche Gnade, dass du an unserer Stelle ans Kreuz gegangen bist. Und es ist so unglaublich krass zu sehen, dass du von Anfang an das voraus geplant hast. Dass du uns im Passafest wie so eine Vorskizze gegeben hast von dem, was du nachher gemacht hast. Jesus, hilf uns auszuziehen, wie damals das Volk Israel. Auszuziehen mit dir in die Freiheit, die du uns möchtest schenken. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern, dann machen wir auf eine Art wie das gleiche damals die Israeliten, die sie das Passafest gefeiert haben. Wir erinnern uns nicht nur daran, dass Jesus Christus am Kreuz ist gestorben und auferstanden ist, sondern wir werden wie selber Teil davon. Wir werden selber Teil von seinem Tod und seiner Auferstehung. Was Jesus da hat, das wird wie das Unsere. Und so wahr, wie Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ist auch unser altes Leben in der Sünde vorbei, wenn wir Jesus als unseren Herr bekennen. Und so wahr, wie wir das Blut für uns in Anspruch nehmen, so wahr warten wir auch auf Jesus, der uns vorausgegangen ist. Wir warten auf sein Kommen, dass er als Richter wird Gerechtigkeit schaffen und einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Wir werden ein Teil davon, wie die Israeliten damals, wo sie die ganze Sache an sich selber haben herkommen. Wir vergegenwärtigen den Opfertod von Jesus. Wir vergegenwärtigen, wie damals beim Passafest, wo die Israeliten alles wie nochmal miterlebt haben. Die bitteren Kräuter von der Sklaverei, die Hast, die Sandalen und den Wanderstock, den sie genommen haben. So vergegenwärtigen auch wir heute. So wahr wir heute Brot und Wein zu uns nehmen, so wahr ist Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden. Das verkündigen wir. Und darum schreibt der Paulus im 1. Korinther 11, Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und wir bekennen unsere Schuld. Wir bekennen unsere Schuld, dass wir nicht nach dem Maßstab von Gott gelebt haben, dass wir Vergebung brauchen und allein Jesus Christus uns die geben kann. Wir bekennen, dass nicht unser Werk, unsere Anstrengung oder sonst irgendetwas genug ist, um unsere Schuld von Gott wegzunehmen. Was uns unmöglich ist, das macht Jesus am Kreuz möglich. Und darum ist das Abendmahl, das wir heute feiern, heilig. Und wir sollen es nicht einfach leichtfertig nehmen. Weil wer vom Leib von Jesus isst und wer von seinem Blut trinkt, der bekennt damit, dass Jesus sein Herr ist. Wir wollen uns darum, bevor wir das Abendmahl nehmen, noch eine kurze Zeit von der Prüfung nehmen, wo du dich kannst fragen, gibt es etwas, wo du Gott um Vergebung noch möchtest bitten oder deine Mitmenschen. Oder dich kannst fragen, kann ich das Abendmahl nehmen? Weil der das Abendmahl nimmt, der bekennt sich zu Jesus als seinem Herrn. Und wir wollen dann gemeinsam aufstehen und so, wie die Israeliten damals das Passafest zusammen gefeiert haben, zusammen Sündenbekenntnis lesen, das ich auf der PowerPoint mitgebracht habe. Wir nehmen uns also einen kleinen Moment von der Stille zur Selbstprüfung. Wir stehen auf zum gemeinsamen Sündenbekenntnis. Allmächtiger Gott, wir haben gesündigt gegen dich und unsere Mitmenschen. In Gedanken, Worten und Taten. Und im Guten, das wir unterlassen haben. Durch Unwissenheit, Schwachheit und bewusste Schuld. Es tut uns ernstlich leid und wir bereuen unsere Sünden. Um deines Sohnes Jesu Christi willen, der für uns starb, bitten wir dich. Vergib uns unsere Schuld und gewähre uns, dass wir dir dienen in einem erneuerten Leben zum Ruhm deines Namens. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Ich bete. Gott, von dir kommt alles und wir bringen dir den Kelch und das Brot, Zeichen von deiner Gnade, wo du uns möchtest täglich geben und uns nähren. Jesus Christus, mit Brot und Kelch feiern wir deine Gegenwart und wir bitten dich, verbinde uns mit dir und verbinde uns auch untereinander. Heiliger Geist, wir bringen dir uns selber mit allem, was wir sind und was wir haben. Und wir bitten dich, heilig du unser Leben zu der Ehre vom Vater. Amen. Jesus Christus lädt uns ein an seinen Tisch. Er sagt, kommt, es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Das Brot, das wir jetzt also brechen, ist die Gemeinschaft vom Leib Christi. Nehmt und esset, spricht unser Herr Jesus Christus. Das ist mein Leib für euch gebrochen. Das tönt zu meinem Gedächtnis. Der Kelch ist die Gemeinschaft vom Blut von Christus. Nehmt ihn und trinket alle daraus, spricht unser Herr Jesus Christus. Der Kelch ist der neue Bund von meinem Blut, der für euch und für viele vergossen worden ist zur Vergebung der Sünde. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt dürft ihr euch die Hand geben und wir hören oder wir beten Verse aus dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen.